del ministro degli esteri della Repubblica Irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Wunderschönen guten Abend hier in die Runde. Schönen guten Abend nach draußen. Das ist die Sendung für Körper, Geist und Seele. Wir haben heute hier die Hütte brechen voll. Das finde ich schön. Zum einen den Matthias Salomon von der Argus, den Jörg Wolter, mein Co-Moderator heute. Oder ich bin seiner, werden wir sehen. Ja, und heute eine riesen Band bei uns, wo ich mich riesig, riesig freue, bei uns im Studio. Die Gruppe Anton aus Bernburg von der Lebenshilfe und unter der Leitung, ist das, sag mal, Leitung, Mario Nieswand? Ja. Nein, ob Mario Nieswand da ist, das weiß ich. Nein, aber ob das heißt so unter der Leitung oder?
Naja, der Bandgedanke ist uns eigentlich relativ wichtig, sodass wir das in der Leitung vielleicht nicht ganz so rauskehren, aber es ist eine Anerkennung. Denn immerhin stelle ich mich dann jeden Tag, wenn wir Probe haben oder Auftritte, um Versuche zu organisieren.
Sehr schön. Ich weiß gar nicht, ich bin drauf gekommen. Wir hatten ja letztens hier 25-jähriges Jubiläum im offenen Kanal. Und ja, da habe ich auch viele, viele Menschen hier kennengelernt, durfte sie anmoderieren, durfte mit ihnen sprechen und unter anderem auch natürlich unser E-Team, ne? Bekannt aus der Fernsehserie E-Team. Aber bei uns sind das die lieben Menschen vom E-Team, vom Inklusionsteam, die mich gefragt hatten, Mensch, kann man mal zur Sendung kommen, kann man mal gucken, sage ich klar. Und so ist das zustande gekommen. Ihr habt heute auch schon schöne Interviews gemacht. Und das finde ich schön, wenn man Menschen einfach verbindet und das nach draußen strahlt in einer Zeit der Ellenbogengesellschaft. Ja, und deswegen schön, dass ihr da seid. Ihr spielt heute live für uns. Riesengroßes Kino. Ja, habe ich alle erwähnt. Natürlich die Kameraleute, die Technik, alles, was so dahinter steckt. Wer so dahinter steckt, das ist so eine Live-Sendung, ist ja schon eine Herausforderung, das alles irgendwie zu koordinieren. Und genau, wir haben jetzt jemanden in der Leitung. Ich hatte schon wieder so drei Absagen und dies und jenes. Und gestern Abend, gestern ist irgendwas passiert. Da kriegte ich dann eine Nachricht. Endlich lacht sie mal. Ganz spannende Geschichte. Die junge Frau werden wir gleich reinschalten. Das ist die Ulrike Fechner aus Quedlinburg. Hörst du mich schon?
Ja.
Ja, du hörst mich schon. Wunderschönen guten Abend. Auch du seist begrüßt.
Und das,
hallo. Ja, wir haben uns, glaube ich, jetzt 6, 7 Jahre nicht gesehen.
Bestimmt, ja.
Bestimmt.
Ja.
Die Ulrike war mal bei mir 2-mal auf dem Festival zum Thema seelische Gesundheit. Damals hatte sie noch so schöne Dreadlocks.
Meine Dreadlocks.
Deine Dreadlocks, ja, wir weinen alle mal weinen.
Ja.
Ja, und sie fragte, ob ich noch Radio mache, sage ich, ja, ich mache auch noch Fernsehen und bla bla bla. Und total spannend, jeder hat sich so ein bisschen weiterentwickelt. Und Ulrike, sag mal, was ist so dein Werdegang? Du wirst uns heute, du hast nicht viel Zeit, aber ich finde das total große Klasse, dass du so spontan eingesprungen bist. Du wirst uns nämlich heute die 3 Stufen erklären, was ein Herbstblues ist, was eine Herbst- und Winterdepression ist und was eine Depression ist. Da gibt es ja doch Unterschiede.
Gibt es tatsächlich.
Gibt es.
Ja. Als erstes, nur mal so, Thomas, ich kann dich ganz schlecht verstehen. Also du bist audiotechnisch über dein Mikro irgendwie schwer.
Ist das
zu
besser?
Hören. Das ist besser.
Das ist besser.
Jetzt viel besser.
Ja, ja.
Also sonst muss ich dann immer so, und was hat er jetzt gesagt? So ist viel cooler, dankeschön.
So ist besser?
Ja, so ist prima.
So.
Ich bin Ulrike Fechner, ich bin von Haus aus Heilpraktikerin und systemische Therapeutin und Mentaltrainerin und habe 10 Jahre eine Praxis gehabt, habe die jetzt zugemacht, weil ich meine Praxis ins Netz verlegt habe. Also ich habe mittlerweile eine digitale Praxis und habe ein Programm entwickelt, was die Psychotherapie für psychisch gesunde Menschen ersetzen soll. Also das ist jetzt ein hehres Ziel, aber damit bin ich losgelaufen. Ich habe also ein Programm entwickelt, das tatsächlich den Menschen, die dringend Hilfe suchen, aber sie nicht finden können, weil einfach die Kassenplätze so wahnsinnig überlaufen sind, helfen soll, ihre Probleme quasi selbst lösen zu können. Das war so mein Ansatz.
So viel wollen wir gar nicht erzählen, weil wir wollen ja im Februar zusammen eine Sendung machen.
Machen wir sowieso, aber ich musste mich ja jetzt wenigstens erstmal kurz vorstellen.
Ja, oder? Ja, gut.
Wenn dann die Frau im Fernsehen einfach losredet und keiner weiß, wer die ist.
Ein bisschen ist okay.
Genau. So, pass auf. Du hast gefragt, was der Unterschied ist zwischen einem Herbstblues und einer Herbst-Winter-Depression und einer richtigen Depression. Also, der Herbstblues ist im Grunde eine vorübergehende Erscheinung. Das kommt in der Regel so September, also immer dann, wenn das Licht langsam zurückgeht, ne? Wenn die Sonne, also die Tage immer kürzer werden, Lichtmangel herrscht, dann kann das passieren, dass Menschen, die da sehr empfindsam sind, dass die, naja, so depressionsähnliche Symptome zeigen. Ne? Die sind müder und antriebsloser und haben vielleicht auch einen erhöhten Hunger für eine gewisse Zeit. Ne? Man versucht das dann zu kompensieren. Und im Grunde ist das so ein Downer, das ist so eine Delle, das geht vielleicht 2 oder 3 Wochen und dann ist das in der Regel vorbei. Das ist also etwas, das kommt und geht wieder. Man kann da mit Lichttherapie arbeiten, also es gibt da so UV-Lampen, das wäre tatsächlich etwas ganz Praktisches. Oder mit Ernährung arbeiten, ja. Sport, Bewegung ist wichtig und vielleicht auch mal den Vitamin-D-Spiegel überprüfen lassen. Würde ich jetzt einfach mal so noch als Hinweis geben, weil manchmal kann es sein, wenn der dauerhaft erniedrigt ist, dass man dann erst recht sehr empfindlich auf Lichtmangel reagiert.
Also meine Psychologin sagte letzte Woche, also ihre ganzen Patienten knallen gerade jetzt so runter, weil der September noch so schön war, teilweise bis in Oktober rein und jetzt auf einmal abrupt. Und wir hatten ja jetzt letzte Woche die Zeitumstellung und Vollmond gleichzeitig. Also mich hat's auch komplett dahingerafft, muss ich sagen.
Ja, das kann durch sein. Also wer da empfindlich ist, wer quasi innerlich nicht ganz stabil ist, das kann gut sein. Und das habe ich in meiner Praxis auch immer wieder beobachtet, in dem Moment, wo der Winter richtig einsetzte. Und das war egal wann, ob das jetzt Oktober oder November war. Es gab so einen Krach und dann war tatsächlich ein erhöhtes Aufkommen. Das habe ich auch gemerkt. Das ist dann einfach so.
Ja.
Da sind wir wahrscheinlich wie die Kraniche, die kommen auch jedes Jahr ganz pünktlich. Die wissen, wenn das Licht zurückgeht, dann müssen sie gegen Süden fliegen.
Das ist aber schön, da kann man gucken, wenn die Kraniche anfangen zu kreisen und dann Richtung zu ziehen, dann weiß man, Vitamin
D-Spiegel
mal ein bisschen nach oben fahren und so eine Tageslichtlampe habe ich auch. Mhm. Da ist vielleicht nochmal wichtig zu sagen, mindestens 10.000 Lumen.
Ja.
Ich habe aber auch noch nie eine Tageslichtlampe gesehen, die über 10.000 Lumen hatte.
Ja, das ist wahrscheinlich genormt. So meine sieht so aus hier. Ne? Ich habe ja auch eine stehen.
Sehr schön.
Weil einfach, das hat auch was mit Selbstfürsorge zu tun. Also auch wenn man nicht depressionsgefährdet ist.
Ja, und das Schöne das Interessante ist ja bei so einer Tageslichtlampe, man muss nicht die ganze Zeit davor sitzen.
Nee, das stimmt. Ja?
Also man macht die früh an. Man macht sein tägliches, was weiß ich, sein Frühstück, sonst irgend sowas. Und ich fand das mal witzig in der Klinik, da hatten die so eine riesen Leinwand. Und da musstest du dich anmelden. Und dann saßen wir davor wie die Hühner. Und da wurde diese Lampe angemacht, nachmittags. Also voll daneben. Ne?
Ja, aber es hilft tatsächlich. Es hilft wirklich.
Aber nicht nachmittags, dann kann ich nachts nicht schlafen.
Okay.
Das war so mein Problem.
Gut, okay. Das musst du dann natürlich auf dich abstimmen, klar.
Ja.
Zur Herbst-Winter-Depression? Ja, offensichtlich.
Jetzt habe ich eine Rückkopplung.
Ja, also ich würde jetzt einfach die Herbst-Winter-Depression weiter erklären.
Sehr schön.
Super. Ja. Also bei der Herbst-Winter-Depression handelt es sich im Grunde um eine stärkere Version und eine länger andauernde Version eines Herbstblueses. Und die hält aber so lange an, also wirklich 2, 3, 4 Monate über diese dunkle Jahreszeit hinweg und hat auch Symptome einer echten Depression, ist aber eben saisonal. Die ist aber tatsächlich einfach schon so einschränkend, die hat einen ICD-10-Code. Ne? Also die ist quasi in dieser internationalen Klassifikation der Krankheiten, ist die aufgeführt, das ist eine F33. Das heißt also, da befinden wir uns im Grunde schon Naja, es ist eine Diagnose. Ne? Also da befinden wir uns schon in einer pathologischen Richtung. Und man kann aber bei so einer saisonalen Depression trotzdem genauso wie beim Herbstblues einiges machen. Mit Lichttherapie, mit Ernährung, mit Bewegung, Freunde sehen, versuchen tatsächlich eben auch am Sozialleben teilzunehmen. Und auch hier kann ich nur empfehlen, mal einfach Vitamin-D-Spiegel beziehungsweise generell mal Vitaminspiegel checken zu lassen, ob man da vielleicht nachhelfen kann. Und also das ist eine Sache, das vergeht wieder, sobald das Licht wieder kommt. Aber es ist natürlich, wenn das 3-4 Monate anhält, ist es schon einschränkend. Also das ist für die Betroffenen auch echt unangenehm dann. Allerdings ist diese Form noch gut beeinflussbar. Bei einer richtigen Depression wird es dann schwierig. Also jemand, der wirklich mit einer Depression diagnostiziert wird, egal ob das jetzt leichte, mittelschwere oder also bei einer ganz schweren, ist es natürlich dann wirklich auch krass. Aber wenn du so eine Diagnose bekommst, wenn der Arzt das so einschätzt, dann hast du langfristig was, also damit zu tun. Ja, eine Depression ist dann eben nicht mehr an irgendwelche Zeiten gebunden, sondern die ist dann eben da. Und da werden die Symptome auch schwerer und tiefer. Da ist es eben nicht nur Antriebslosigkeit und Müdigkeit, so wie das eben bei den beiden anderen ist, sondern da kommen dann wirklich auch Appetitverlust dazu. Die kommen nicht mehr aus dem Bett. Die sitzen teilweise wirklich da und starren in die Gegend und sind so ein bisschen, also da ist manchmal auch mit der Ansprache schwer. Da ist dann mit Eigentherapie auch nicht mehr viel zu machen. Also ab da sollte man dann oder muss man tatsächlich einfach in professionelle Behandlung gehen. Und da wird in der Regel mit Psychotherapie und Medikamenten gearbeitet. Und das ist auch gut so.
Ja, jetzt sagtest du, rausgehen, da dies und jenes, das fällt ja wahrscheinlich auch bei einer Herbst- und Winterdepression schwierig.
Kann ich mir gut vorstellen, ja, dass das auch da schwer fällt. Wenn das jemand hat, also ich muss jetzt mal wirklich so aus der persönlichen, also aus der Erfahrung heraus sagen, wenn jemand eine Herbst-Winter-Depression hat, also wenn das jetzt das erste Mal auftritt, dann ist man natürlich wahrscheinlich erstmal alarmiert und geht dann zum Arzt hoffentlich und dann kann man sich da helfen lassen. Wenn jetzt aber jemand das längerfristig hat, also wenn der weiß, okay, es kommt der Winter und ich gehe im Winter, gehe ich dann immer zusammen und dann kommt es wieder, dann finde ich, sollte er sich aufgerufen fühlen, auch übers Jahr verteilt schon mal zu gucken, was er machen könnte, damit es eben nicht wieder auftaucht. Also ja, es ist schwer rauszugehen, aber so eine saisonalen Depressionen sind ja halt nur 1 bis 1,5 Saisonen lang. Ja. Weißt du? Dann ganz ehrlich, dann versuch halt im Sommer in irgendeiner Form etwas zu installieren, vielleicht eine neue Sportart oder man fängt mit Qigong an oder irgend solchen Sachen, um sich tatsächlich besser auszumitteln, damit dann so eine saisonale Depression nicht wieder auftritt. Mhm. Weil saisonale Depression ist tatsächlich, wenn das vom Lichtmangel begründet ist, dann sind die Ursachen nicht zwingend psychisch krank. Also das ist, weißt du, was ich meine?
Ja, ja. Ich weiß schon, so, was du meinst.
Also die kannst du beeinflussen, weil das hat was mit Lichtmangel zu tun. Da ist es ganz klar auch eine Frage nach dem Lebensstil. Ne? Ernährung, Sport, was mache ich so? Wie gehe ich mit meinem Mentalraum um? Und wenn es aber eine echte Depression ist, dann ist es tatsächlich, wird es auch als krank klassifiziert und dann ist es natürlich nicht mehr so einfach.
Also uns haben sie heute hier schön mit großen Scheinwerfern versorgt. Also wir sind heute fit. Wir sind heute fit. Ja, meine Liebe, du hast Familie, du hast einen langen Arbeitstag, du hast morgen einen langen Arbeitstag. Wir bleiben in Verbindung. Ich bedanke mich für dein spontanes Einspringen und wir telefonieren und wünsche dir und deiner Familie noch einen schönen Abend.
Danke.
Jo, bis dann. Tschüss. Ja. Jetzt seid ihr dran. Machen wir ein bisschen Musik, oder? So ein bisschen zum Auflockern?
Sehr gerne.
Sehr gerne. Ganz, ganz, ganz große Klasse. Vielen, vielen lieben Dank. Ganz kurz, seit wann gibt es die Band, Anton?
Ja, wir haben uns informiert, es war Ende 2007, als der Martin
bei mich zu Hause hat alles angefangen. Vor 15, 16 Jahren ungefähr.
Zu uns kam in die Werkstatt und er sagte, ich habe zu Hause ein Schlagzeug und wir üben da schon ganz schön lang. Und da haben wir gesagt, naja, wir haben einen Chor an der Lebenshilfe und das damals gesangsbegeisterteste Mädchen, das ist gleich mit mir mitgekommen. Und der Chris eine Woche später auch mit seinem Keyboard.
und da waren wir schon die ersten vier und dann von da ab ging das stetig voran und seitdem halten wir uns recht wacker, aber der Stamm ist eben immer derselbe geblieben. Ja, aber es sind ein paar weggegangen und wieder ein paar dazugekommen und das war, ja, aber...
Das Leben ist Veränderung.
Ja,
das Leben ist Veränderung und ja, schön. Wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon eingangs erwähnt, wir haben hier ein paar Menschen zusammengebracht und das ist mir persönlich immer ganz, ganz wichtig, dass man Netzwerke hat und nicht nur irgendwie geführt, sondern halt einfach auch, dass die Menschen sich untereinander, sage ich dann mal, connecten und vielleicht fällt dem einen oder anderen ein bei der nächsten Werkstattparty, Mensch, da gibt es so eine tolle Band, die Anton, die holen wir mal. Ja, kann ja sein. Schön wäre es, wenn wir den anderen Bildschirm hier mal uns sehen könnten. Das wäre echt cool. Genau, Matthias, ich sehe dich jetzt. Ja, naja, gut. Ja, also wir haben jetzt ja schon gehört, die Vorstufen, also ein Herbstblues. Früher hat man da, glaube ich, gesagt, Chips und Debris. So, wenn du mal so ein paar Tage nicht gut drauf warst, ne? Dann eine Herbst- und Winterdepression ist schon, hat schon eine ICD-10. Wusste ich auch nicht. Und dann.
Schon ein bisschen ernster.
Ja, schon ein bisschen. Sollte man schon mal drauf achten. Und dann natürlich die Stoffwechselerkrankung Depression als solches. Ich hatte mir auch aufgeschrieben, Tageslichtlampe. Also, die habe ich auch schon seit 2013, muss ich echt sagen, das ist echt, echt toll.
Thomas, wozu nimmt man die? Also ich habe da keine Vorstellung.
Also sie hatte jetzt eine sehr kleine.
Genau.
Ich habe eine etwas größere.
Aha.
Das hat aber damit zu tun, ich war damals in der Tagesklinik und habe mich damit beschäftigt und technisch bin ich ja nicht so versiert und da war einer, der hat früher im Fernsehwerk in Stassfurt gearbeitet, ja, also wirklich eine Koryphäe und habe gesagt, du guck doch mal und dann sagt er, du pass auf die und die und habe gesagt, ja, dann bestell mir die und rief am nächsten Tag an, du, die ist da und kommt mit so einem riesen Karton raus und ich gucke so und dann sagt er noch zu mir, guck nicht so blöde, der ist wirklich so groß. Also das erste Mal, dass ich auch etwas in der Hand hatte, weil normalerweise ist ja immer so groß abgebildet und du kriegst dann sowas. Ne? Also wirklich so eine große Tageslichtlampe und die machst du halt zum Beispiel morgens oder was weiß ich, je nachdem, wenn du eben erst Spätdienst hast, was weiß ich, dann machst du sie Mittag an. Wenn du irgendwann los willst, machst du die an. Die
hat um besser in Trott zu kommen.
Ja, die hat 10.000 Lumen, muss die ja mindestens haben. Und das geht über die Netzhaut.
Aha.
Ne? Also du musst jetzt nicht da sitzen und da reinschauen.
Du kannst ein Buch lesen.
Du kannst deinen Kaffee trinken, du kannst dein Essen machen. Mhm. Es ist halt einfach, es erhält wie hier jetzt so den Raum. Und das ist aber...
Automatisch Stimmungsverbesserung.
Genau,
und so weiter.
Weil es geht ja auch über die Augen.
Aha, okay.
Ja? Also ich bin sehr zufrieden damit. Und die sieht auch stylisch aus, die ich da habe. Also ich war so ein bisschen skeptisch, weil wegen Stromverbrauch und er sagt, wenn du die 24 Stunden laufen lässt, hast du 14 Cent.
Das ist natürlich nicht schlecht.
Aber du musst die nicht 24 Stunden laufen lassen. Also ich glaube, so Viertelstunde sagt
man.
Viertelstunde kann auch mal eine halbe Stunde sein. Und wie gesagt, in der Klinik hatten sie uns mal vor so einen riesen Bildschirm gesetzt. Nachmittags, weißt du? Das fand ich dann auch voll daneben. Und dann wundern sie sich, dass du nachts nicht schlafen kannst. Ne? Vitamin D, hat sie gesagt, ist ganz, 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 ganz wichtig.
Ja.
Ja, und da auch ein höherwertiges Präparat. Also ich habe eine Ernährungsberaterin, die hat da auch so einen Test gemacht. Da habe ich gesagt, Mensch, der ist komplett im Keller. Und habe ich im Internet gefunden, wer sich da nochmal schlau machen möchte, das ist der Professor Dr. Spitz, findet sie bei YouTube, macht ganz tolle Vorträge, weil es ist ja auch so, Sonne bringt ja nicht automatisch Vitamin D.
Der Winkel
macht es aus. Das sind diese 45 Grad. Mhm. Also quasi hast du 90 Grad, aber 45, so um die Mittagszeit drumherum.
Na, und die haben wir im Winter nicht.
Die haben wir im Winter nicht. Aber im Sommer nützt es dir auch nichts, wenn du früh in die Sonne gehst oder abends in die Sonne gehst, tankst du auch bloß kein Vitamin D. Ja. Mhm. Aber nicht so viel. Ne? So, das kann ich wirklich, wie gesagt, nochmal jedem mit ans Herz legen, da Vitamin D, Tageslichtlampe und halt gucken, ja, einfach mal das Bunte im Herbst sehen. Und jetzt können wir zu unserem, was nach einer Depression kommen kann. Das ist eine Thematik, da möchte ich jetzt für, hier drin haben wir schon gemacht, für die Menschen an den Bildschirmen, ich spreche jetzt mal eine Triggerwarnung aus. Ne? Trigger, wer nicht weiß, was das ist, also es gibt Triggerpunkte und man kann jemanden triggern mit einer Situation, mit einem Thema, mit irgendwas, was auf einmal wieder hochploppt. Ja? Es geht im Winter natürlich auch vermehrt um Suizid. Selbsttötung, wie auch immer man das nennt. Also wer jetzt, spreche es nochmal aus, sich nicht in der Lage fühlt, wer vielleicht alleine ist, wer sagt, nee, das kalt würde ich jetzt nicht aushalten. Schauen Sie jetzt was anderes. Die nächsten Tage, ab den nächsten Tagen ist es also nochmal im Programm drin oder dann auch später in der Mediathek. Bitte, bitte nicht, wenn es triggert, nicht alleine schauen. Da möchte ich jetzt bitte nochmal diese Warnung hier in die Welt rausgeben und ja, würde einfach mal an euch beide.
Ja, Thomas, danke.
Übergehen.
Vielen Dank, freue mich natürlich auch, dass ich nochmal hier sein darf. Wir waren im Mai hier und haben eine Sendung gemacht zu Trauma im Kinder- und Jugendalter. Und das hat mir damals sehr gut gefallen. Und mit Thomas verstehe ich mich gut und dachte, Mensch, vielleicht fragst du mal, machst du ein bisschen mit, wo du helfen kannst. Aber davon ganz unabhängig. Matthias Alomon, ich freue mich sehr, dass du da bist.
Danke für die Einladung.
Matthias ist aus Dessau und er ist der Gründer der Argus-Selbsthilfegruppe Dessau und hat die aus einem bestimmten Grund gegründet, verschiedene Gründe. Ja. Außerdem ist er ehrenamtlich unterwegs, er ist Sterbebegleiter und dennoch für die Angehörigen Trauerbegleiter.
Genau.
Was ich natürlich sehr schätze. Und ich denke, wir haben viel zu wenig Menschen, die sich da ehrenamtlich für aufopfern. Mhm. Aber schon mal vorher an die alle ein großes Dankeschön. Du bist auch im Prozess zum Heilpraktiker.
Genau.
Genau, für Psychotherapie.
Richtig, richtig.
Wirst das in der nächsten Zeit abschließen und bist dann als was genau unterwegs?
Also es soll in die Richtung Heilpraktiker für Psychotherapie gehen. Ich kann aber auch schon, das wurde mir so gesagt, mit dem, ich habe ja dieses Abschlusszeugnis schon, ich habe ja so ein Fernstudium gemacht und ich kann mit diesem Abschlusszeugnis schon praktisch tätig sein. Das würde sich dann psychologischer Berater nennen. Also ich kann schon aktiv werden, was mir sehr wichtig ist.
In deiner eigenen Praxis zum Beispiel?
Nee, oder? Also ja, schon, aber das ist noch nicht mein Ziel. Mhm. Ich muss auch sagen, ich weiß nicht, ob ich mich wirklich in der eigenen Praxis sehe. Das wird die Zeit zeigen. In meiner Tätigkeit als Gruppenleiter durfte ich jetzt schon mehrere Workshops zum Thema Suizidprävention leiten und bin auch vortragstechnisch unterwegs als Honorarreferent und so. Und das macht mir sehr viel Spaß. Aber ich bin offen, wo es mich hintreibt.
Matthias, du hast nun, wenn ich mich richtig erinnere, 2017 die Selbsthilfegruppe Dessau gegründet.
Genau.
Vielleicht kannst du uns ein bisschen was erklären, was die Argus ist. Das ist ja Angehörige
um Suizid.
Genau. Und mich würde interessieren, warum nun gerade Dessau? Oder welche Erfahrungen hast du? Wie wirst du, kommst du an die Menschen heran? Kommen die zu dir? Erzähl einfach mal ein bisschen über die Argus sowieso. Es ist ja ein deutschlandweites Netzwerk, so wie ich das verstanden habe.
Richtig.
Wie gesagt, ich muss dazu sagen, ich habe wirklich im privaten Bereich wenig oder gar keine Berührungspunkte in meinem Leben bisher gehabt in Sachen Suizid. Mhm. Von daher bin ich wirklich hier derjenige, der auch daran interessiert ist, wie, was und wo, mit wem.
Okay. Das begann eigentlich damit, dass 2012 sich meine Mutter suizidiert hat, mhm, durch einen Sprung vom Bitterfelder Bogen. Und in Ermangelung an therapeutischer Hilfe, ich habe von meiner Hausärztin eine Liste von ich glaube, über 20 Therapeuten bekommen. Und die hatten alle eine Warteliste von bis zu einem Jahr. Und dann dachte ich, ich brauche jetzt Hilfe. Ich brauche jetzt jemanden, der Beistand leistet. Und das war einfach nicht möglich. Und dann habe ich das Internet bemüht und habe im Netz die Angehörigen um Suizid gefunden, habe mich mit denen kurzgeschlossen, war dann erstmal im Forum unterwegs, online. Ich weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war, wie gesagt, 2012. Und habe da viel geschrieben. Und dann keimte in mir der Wunsch, ich möchte eine eigene Gruppe gründen, weil die nächste Argus-Gruppe war damals nur Leipzig. Mhm. Ich habe dann noch geguckt in Magdeburg, das war alles zu weit. Ich bin in der Anfangszeit nach Leipzig gefahren und wir haben uns einmal im Monat getroffen und das war mir zu wenig.
Ja, ist klar. Das ist, aber Argus ist eigentlich nochmal, um das nochmal zu sagen, Angehörige um Suizid, wer selber vielleicht nachschauen möchte und Hilfe braucht, ist deutschlandweit.
Jetzt sogar, also deutschlandübergreifend.
Aber
also
hauptsächlich in den Großstädten nehme ich an, sicherlich.
Es werden immer mehr. Wir sind jetzt bei mittlerweile über 90 Gruppen deutschlandweit, auch jetzt Österreich, ich glaube sogar Schweiz schon. Es wächst. Argus gibt es seit 1989 und es begann mit einer Gruppe. Deswegen auch Argus, weil es war Angehörigengruppe um Suizid.
Ah, ja.
Und daher kommt das G. Das hat man so gelassen. Jetzt ist es mittlerweile ein Verein. Und ja, dieser Verein betreibt halt Postvention. Also Prävention ist ja Hilfeleistung vor einem Suizid. Und Argus leistet Postvention, kümmert sich also um die Menschen, deren Angehörige, Freunde, Familien, Mitglieder sich das Leben genommen haben.
Und wie gestaltest du das jetzt anders als das, was du vor vielen Jahren kennengelernt hast, um es nach Dessau zu holen?
Also der Weg dahin war relativ steinig, muss ich sagen. Es gab bei der Kontaktstelle Anlaufschwierigkeiten damals. Man hat damals zu mir gesagt, also Herr Salomo, wir haben das vor Jahren schon mal probiert. Also das mit der Trauer ist ja irgendwann mal vorbei. Ne? Da werden Sie keinen Erfolg haben. Und davon habe ich mich erstmal abweisen lassen und habe gedacht, okay, dann muss einen anderen Weg finden. Dann hat das habe ich Trauerbegleiterseminare besucht, habe mich also erstmal weitergebildet, weil ich auch für mich erkannt habe, wahrscheinlich muss ich erst durch meine eigene Hölle gehen, um anderen durch ihre Hölle helfen zu können. Mhm. Und habe dann diesen Weg gewählt mit Trauerseminaren und so weiter. Und für mich war es halt deshalb wichtig. Ich habe in Leipzig in der Gruppe damals gesagt, lasst uns doch öfter treffen. Weil einmal im Monat, 2 Stunden, fand ich damals zu wenig. Und das stieß aber auf Ablehnung. Und das verstehe ich auch, die kamen von sehr weit her. Und ich glaube, mittlerweile ist Dessau neben Bremen die einzige Gruppe, die sich 14-tägig trifft. Mhm. Ich habe auch einen super Stellvertreter, der da ist, wenn ich mal nicht kann, aufgrund von Arbeit oder anderen Terminen. Und ich habe damals gefragt, also ich würde gerne sehen, dass wir uns 14-tägig treffen. Und da waren auch alle damit einverstanden. Und
Thomas, du hattest was?
Genau. Erklär mir nochmal, da tue ich mich immer noch schwer mit diesem Suizid, was das bedeutet.
Na, weil es nicht nur, das bedeutet einfach alle Angehörigen, also ob das jetzt Freunde sind, alle in der Umgebung, mhm, um einen Suizid. Weil es wird auch gesagt, dass der Suizid eines Menschen, ich habe mal sowas gehört, von 6 bis 26 Menschen beeinflusst.
Ja klar, es ist, also ich habe das vorhin gerade erzählt, ich hatte mal selber eine Triggersituation in einer meiner Radiosendungen. Da ging es um ein junges Mädel, also die hat bei uns die Jugendredaktion damals gemacht und die hatte ich am Telefon, weil die so weit weg war. Und auf einmal fing das Mädel an, mit ihrem 14 damals an zu erzählen, ja, sie hat schon so 10, 11 Suizidversuche hinter sich, hat die mir mit 14 erzählt. Ja, und früher hat sich ein Schulfreund von uns suizidiert, da waren wir 15. Mhm. Und wir konnten leider nicht zur Beerdigung gehen, weil wir dort im vormilitärischen Lager, oder wie das hieß, damals waren. Okay. Und es wurde nie drüber gesprochen. Und es irgendwann war der Schmerz vorbei.
Aber verarbeitet wurde es
aber
nicht.
Es wurde nicht verarbeitet. Und es kam in diesem Moment. Deswegen sprechen wir ja auch Triggerwarnung aus. In diesem Moment sitze ich da in meiner Sendung und ich habe so ein bisschen, so wie ich immer so mache, so ein bisschen mitschreibe. Und auf einmal hatte ich wie so einen Kreis und auf einmal fängt die da an. Und ich kam da nicht wieder raus. Ja, und ja, wie gesagt, wir waren die Schulfreunde. Der Vater hat es wahrscheinlich nie verstanden. Was weiß ich, die Lehrer vielleicht auch nicht. Ja, und deswegen, also ich, deswegen frage ich jetzt nochmal nach um Suizid. Also in diese Selbsthilfegruppe kann jeder kommen. Nicht nur jetzt der nächste Angehörige, sondern jeder, der sagt, mein Arbeitskollege, mein was weiß ich, mein Sportfreund oder Freundin, wie auch immer.
Ich habe auch eine Teilnehmerin, da kommt die beste Freundin immer mit, weil auch die mit dem suizidierten Ehemann sehr gut befreundet war. Und da habe ich... Im Gegenteil, das ist ja eine super Stütze. Also
jeder, der jemanden nicht bemitleidet, sondern halt einfach Kraft gibt, ja, der ist wichtig, finde ich.
Genau.
Ja, ich finde selber auch gar nicht dieses, wenn jemand auch normal stirbt, altersbedingt oder irgendwie, ich finde immer so, mein Beileid finde ich persönlich oder mein Mitleid. Ne, Mitleid.
Na, Mitleid ist ja sowieso nicht.
Ja, aber gut. Viele, das ist noch so im Sprachgebrauch drin.
Ja, das stimmt.
Ja, und das finde ich immer so, ich persönlich, ja, das kann jeder anders sehen oder empfinden. Guck da immer, je nachdem, wer es ist, dass man da eher so ein bisschen Kraft ausspricht. Und ich will nochmal nachhaken. Es ist bei dir damals. Also passiert, du hast Hilfe gesucht und hast keine gefunden. Gab es da nicht irgendwie, so eine Schnellintervention? Weiß ich nicht.
Also natürlich gibt es die Notfallseelsorge, aber die wird auch nur gerufen, wenn du danach fragst. Also ich kann heute nach 11 Jahren kann ich heute nicht mehr sagen, ob ich damals von den Polizeibeamten gefragt wurde, brauchen Sie Notfallseelsorge, brauchen Sie jetzt Unterstützung? Ich bin der Meinung, ich habe damals gesagt, also da war auch mein bester Freund da und eine Freundin von mir, die waren schon da, weil schon im Vorfeld nach meiner Mutter gesucht wurde. Also die haben mich damals schon auf das Schlimmste vorbereitet. Also es gibt natürlich die Akuthilfe durch Telefonseelsorge oder eben, also die Telefonseelsorge hilft ja nicht nur akut, sondern wann immer du Hilfe brauchst. Aber Notfallseelsorge ist eigentlich der als erstes gerufen wird.
Mhm. Ja, aber es scheint ja doch noch ein bisschen mehr.
Natürlich, weil das Ding ist halt, du befindest dich nach einem solchen Ereignis erstmal in so einer Schockstarre. Und kannst nicht klar denken. Und dann fällt ja gar nicht so ein, ich könnte jetzt auf die Hilfe zurückgreifen. Und erst im Nachgang, das braucht ja auch eine Weile, bis es bei dir ankommt. Das hat ewig gebraucht, bis ich das erstmal überhaupt registriert habe. Die kommt nicht wieder. Ja, und wenn du dann jemanden brauchst, sind es eben Therapeutenlisten. Ich hatte dann ein Gespräch mit einer Therapeutin. Und die hat gesagt, auch ich habe eine Warteliste von einem Jahr. Aber ich biete Ihnen jetzt ein Gespräch an. Ja, das war eine Stunde. Das bringt gar nichts.
Warst du damals allein? Also für dich?
Naja, ich bin nur mit meiner Mutter aufgewachsen. Also es gab nur meine Mutter und mich und damals auch keine Partnerin. Ich habe auch keine Geschwister. Ja.
Auch so keine Familie. Also warst du für dich mehr oder weniger...
Genau, die waren zu dem Zeitpunkt
schon... Das stelle ich mir
schon
schrecklich vor.
Schon alle tot.
Das stelle ich mir echt schon schrecklich vor.
Also was hast du denn letztendlich gemacht? Also dann hattest du dieses Gespräch und dann...
Ich hatte... ich weiß nicht, ob man das so sagen kann. Ich bin, glaube ich, männlich geprägt so, das schaffe ich alleine. Hm. Das, was alleine kommt, geht auch alleine wieder. Das schaffe ich schon. Das
kriegst du hin.
Kriege ich hin. Das habe ich, ich habe so viel geschafft. Und es gab eben so ein Schlüsselereignis. Ich bin damals noch an der Autobahn vorbeigefahren, auf Arbeit. Und habe... dann manchmal so runtergeguckt und habe so gedacht, also jetzt falsch rum auf der Autobahn, in 5 Minuten hältst du es hinter dir. Hm. Und da wusste ich, dass ich Hilfe brauche. Mhm. Und da habe ich dann eben das Internet bemüht und Argus gefunden. Argus. So war eigentlich dieser Werdegang, dass ich damals gesagt habe, jetzt ich bin bereit für Hilfe. Und
das war auch so ein schmaler Grat, ne?
Natürlich. Vor allem das Schlimme an der Sache ist, da ist alles vorbei. Der Geliebte oder die Person, die einem nahesteht, ist dann weg.
Ja.
Von daher ist ja Prävention, sage ich mal, ein großes A und O.
Naja, aber in dieser Konstellation, er ist nur mit seiner Mutter auf jeden
Fall. Der war alleine.
Ist der Bezugsperson weg. Und da verstehe ich schon diesen Gedanken.
Dass man auch.
Ich mache das jetzt. Ja. Und du hast dir gedacht, du brauchst jetzt Hilfe.
Genau.
Ja, also ich habe das ja auch ab und zu mal, wenn ich so geladen bin, dann setze ich mich in mein Auto und fahre so.
Ja, das Ding war einfach, wenn ich das anderen erzählt habe. Wenn ich anderen erzählt habe, dann mache ich das halt. Und die dann sowas gesagt haben, ja, aber denk doch mal an die, die du mit in den Tod reißt.
Ja.
Und dann mir das egal war, dachte ich, und? Mir doch egal. Das war so ein Ding. Mhm. Das war mir damals schon bewusst, Nein, wir haben es ja gerade gesagt, also ein Suizid beeinflusst 6 Leute. Auf der Autobahn können es mehr sein.
Ja.
War das das einzigste Mal, wo du über Suizid nachgedacht hast? Oder?
Zu dem Zeitpunkt, ja. Also es war der Tod der eigenen Mutter, da stirbt ja, da stirbt sozusagen der letzte Teil der Kernfamilie, der Ursprungsfamilie. Mhm. Und da stirbt auch die Kindheit mit.
Mhm.
Ja, und ja.
Thomas, ich habe gerade erwähnt Prävention. Was mich interessiert, du bist ja auch viel unterwegs. Und du machst deine eigene Radiosendung, Radio Depressione. Du bist Mitglied im Landespsychiatrieausschuss. Du gehörst zu der Besuchskommission 6, ja, und hast ja viel im psychischen Sektor, psychische Krankheiten, seelische Krankheiten zu tun. Was mich interessiert, was mir so gerade einfällt, wenn du diese Sendung machst, die Radiosendung, wenn du unterwegs bist in den Ausschüssen, ist das für dich Prävention, für dich selber?
Es ist Information ist immer Prävention, finde ich. Mhm. Information ist schon auch für mich, ja, also zum Beispiel Harald Schmidt, der ist ja Schirmherr der Deutschen Depressionshilfe, und den hat man mal, also war ich mit dabei, bei der Pressekonferenz gefragt, ob er denn auch Depressionen hätte, und sagte, nö. Ja, warum er denn hier wäre, sagte, naja, wenn ich mal welche kriege, ich habe nämlich jetzt vom Hegel, das ist der Vorsitzende, die Privatnummer, da weiß ich zumindest, wo ich anrufen muss, ja. Also wie gesagt, es ist immer... Und das vergessen wir, glaube ich, manchmal. Für uns ist so viel selbstverständlich.
Ja,
wir haben nicht das ewige Leben. Mhm. Und wir haben, also, ne, und wie gesagt, letztens ist eine Freundin von mir gestorben, mit gesund ernährt, die ist jenes, also die ist einfach an Krebs gestorben, mit meinem Alter, 54. Ja, wir haben nicht das, und da denkst du, die wird 100, ja, so wie die sich ernährt hat, wie die Sport getrieben hat, und. Nein! Und das ist es nicht. Und deswegen, Prävention ist immer, Information ist immer wichtig.
Ja.
Wer weiß, und wenn es nicht für einen selber ist, ist es Information. Ich zitiere jetzt mal Lenin, als Kind habe ich es nicht verstanden. Er hat immer gesagt, lernen, lernen, nochmals lernen.
Nochmals lernen, genau. Kennen wir global. Das mal
zurückzuholen. Ja, also wie gesagt,
als Kind, Jugendlicher, viermal gesagt.
Habe ich das auch nicht verstanden. Ja, aber ich finde heute schon, es macht auch Spaß, sich zu informieren. Nicht nur in diesen doch sehr schwierigen Zeiten, mit diesen seltsamen Nachrichten und so weiter, sondern dass man halt einfach auch mal sich informiert und sagt, Mensch, was könnten da sein, was könnten da sein? Also morgen zum Beispiel nehmen wir eine Sendung auf, also sind wir beim Symposium, fiel mir so ein, im St. Barbara Krankenhaus Psychoonkologie. Ja, kann man ja mal wissen. Was, manchmal ist ja so, Vorbereitung ist alles. Mhm. Ja, also ich lasse mich da überraschen, habe ich überhaupt keine Ahnung von. Mhm. Und deswegen, um auf deine Frage zurückzukommen, klar ist das Prävention auch für mich und ich kann natürlich auch was mit reingeben. Mhm. Ja. Also im Ausschuss direkt sind wir ja, sage ich mal, also auf Ministerebene, Landtag und so weiter. Und diese Besuchskommissionen, da gibt es 6 Stück für in Sachsen-Anhalt. Und da gehen wir einmal im Monat, jeder Kommission einmal im Monat in 2 Kliniken an einem Tag oder Einrichtungen nach PsychKG, Psychiatrischen Krankenhausgesetz. Und da erlebst du alles. Da erlebst du vom Kinderheim über Demenzeinrichtungen, über was weiß ich, Akuteinrichtungen. Erlebst du alles, ja. Und das Schöne ist halt einfach, das merke ich auch, wenn ich da mitgehe, so als Psychiatrie-Erfahrener, dass du dort auch Menschen, also einen Klinikleiter oder einen Chefarzt, vielleicht auch mal was mit an die Hand geben kannst, wo die gar nicht hingucken. Hm. Und das ist das Schöne, wenn die sagen, das merke ich mir. Hm. Ja, und das finde ich sehr wertvoll. Und das ist ja auch das, was so mein Ansinnen ist. Ne? Menschen verbinden, sich austauschen, informieren, Ängste nehmen. Ja, wer spricht denn über den Tod?
Ja.
Die wenigsten. Hm. Ja, es ist soweit und dann, dann trauern wir und dann...
Oder eben nicht.
Oder eben nicht. Aber ich weiß nicht so.
Na, es gibt ja, wie gesagt, speziell bei Selbstmord gibt es ja, haben wir uns vorher unterhalten, zum Beispiel den Papageno-Effekt. Mhm. Ja. Hast du Lust, das vielleicht zu erklären?
Naja, der Papageno-Effekt ist dem Werther-Effekt gegenübergestellt. Genau. Der Werther-Effekt beruht darauf, dass nach dem Erscheinen des Buches Die Leiden des jungen Werther die Suizidrate bei jungen Männern
sprunghaft gestiegen ist.
Extrem wohl gestiegen sein soll. Und deswegen wird auch in den Medien wenig bis gar nicht über Suizid gesprochen, weil auch das hat man bei dem Enkel gesehen, das hat man bei dem Chester Bennington. Wann immer ein Prominenter sich suizidiert, steigt die Suizidrate. Mhm. Und es ist wohl, je prominenter der ist, desto höher sind die Suizidraten. Also, und der Papageno-Effekt, man bemüht sich im Suizidbereich wirklich der Literatur. Der Papageno-Effekt beruht eben auf, ich glaube, das war die Zauberflöte.
Die Zauberflöte von Mozart, genau.
Genau, dass der Papageno seine geliebte Papagena nicht bekommen konnte.
Wollte sich umbringen dann?
Sich umbringen wollte, oder so, nicht erwiderte Liebe ist auch so ein Motiv für Suizid. Und von 3 Knaben, die interveniert haben, genau, kann man sagen. Daher Intervention. Und es gibt noch einen weiteren Effekt, den Faust-Effekt, der besagt, dass Menschen, die meinetwegen sich von irgendwelchen Brücken stürzen wollen und sehen, dass diese Brücke ein Netz gespannt hat oder irgendeine Barriere, dass die dann aus ihrer Privatwirklichkeit wieder rausgeholt werden, im Hier und Jetzt sind und nach Hause gehen. Und das beruht darauf, dass der Faust wohl diesen Schierlingsbecher, diesen Giftbecher angesetzt hat und durch das Läuten der Glocken
wurde er abgelenkt
und ist wieder aus dieser Privatwirklichkeit rausgekommen. Total faszinierend und das stimmt tatsächlich. Es gibt da super Vorträge von jemandem aus der Schweiz, der in der Schweiz mehrere Brücken verkrakt hat, nennt sich das. Und dass diese Menschen, die in dieser Privatwirklichkeit sind, sich suizidieren wollen, sehen, oh, hier ist ein Hindernis, nach Hause gehen und dann also in dem Augenblick erstmal nichts anderes machen. Also die fahren dann nicht irgendwo hin, holen sich Tabletten und machen das, sind erstmal wieder raus. Das ist total stark. Also.
Das sind ja diese verschiedenen Phasen, die es dann dafür gibt.
Genau.
Ich habe jetzt noch mal eine Frage, Anmerkung, wie auch immer. Du sagtest gerade nach dieser Werder-Geschichte, Prominente, die Suizidrate steigt. Da habe ich mir meine eigenen Gedanken drum gemacht, warum das so sein könnte. Aber ich finde, deswegen nicht aufzuklären, teilweise zu verbieten und sagen, das ist ein Tabuthema, finde ich grundsätzlich verkehrt.
Auf jeden Fall. Man muss halt sehen, wie man das macht. Also diese Berichterstattung ist ja oft recht reißerisch oder voyeuristisch. Und man muss halt sehen, wie man das an die Leute heranbringt. Aber es ist leider ein Fakt, weil, und das kann ich dir auch so sagen, ist dieses, wenn das der Chester Bennington nicht schafft, wie soll ich Kleines Licht das dann schaffen? Wie soll ich das meine Depression, ja, der Robin Williams, der hat so ein tolles Leben, der hat Geld, eine tolle Frau und ich habe gar nichts, mache ich das auch?
Ja, und das ist aber das, weil die jungen Menschen meines Erachtens keine Vorbilder mehr haben.
Auf jeden Fall.
Oder die Falschen.
Naja, aber guck mal, ich sag mal so, ich bin jetzt, die Frau ist alleinerziehend, hat einen kleinen Jungen und der Vater spinnt da so ein bisschen rum oder was ich. Du kennst das ja besser mit deinem Job halt, ne, was da so teilweise für schräge Sachen abgehen. Jetzt findet das Kind zum Fußball, ne? Kann es vielleicht nicht so richtig wie ich damals, also kommst ins Tor. So, wer ist jetzt mein Vorbild? Enke. So, ja, das ist mein Vorbild. Ich kaufe mir Poster, ich hole mir die Handschuhe von dem, dies und jenes. Und dann passiert sowas. Und dann glaube ich schon, so wie du eben auch schon gesagt hast, ja, wenn der jetzt nicht mehr, ich habe kein Vorbild mehr. Das war mein Ideal, das war mein Vater, also in Gänsefüßchen gesetzt. Aber ich glaube nicht, dass wenn sich jetzt Tante, Onkel, sonst irgend sowas, sicherlich kann das passieren, dass jemand sagt, boah, du, wenn der jetzt nicht mehr lebt, dann will ich jetzt auch nicht mehr leben. Das stelle ich nicht außer Frage. Ne? Das kann passieren, aber ich glaube schon, dass gerade bei so Vorbildern, und die haben ja nicht das rosige Leben. Ja, die haben Drogen, die haben Jetlags, die haben dies, die haben jenes. Wir denken das nur, die haben Geld, die haben alles. Nee, die brauchen Liebe. So ein Avicii oder was weiß ich. Die brauchen alle irgendwo jemand, der sie liebt.
Das wird aber nicht in den Medien gezeigt.
Nee. Ja, und das finde ich schlimm.
Naja, da kommt es dann natürlich drauf wieder an. Ich bin großer Elvis-Fan.
Das ist aber schon weiter her.
Und
Ich war ein paar Mal in Memphis bei ihm zu Hause, übrigens.
Und wie war er so?
Nein, ich saß aber auf dem gleichen Stuhl.
Cool, cool.
Ein paar Jahre später.
Herr Wolter ist das.
Ja.
Nee, aber Tabletten ohne Ende, und das wusste damals auch keiner. Hm? Ich glaube nicht, dass der den Status erreicht hätte, wenn damals schon bekannt geworden wäre. Also der war ja sogar Ehrenvorsitzender der Drogenkommission der Memphis-Polizei.
Idealer Job.
Naja.
So. Damals gab es aber kein WhatsApp, damals gab es kein Facebook und.
Richtig.
Das gibt es heute, was natürlich positiven Einschlag haben kann, aber auch den kompletten negativen. Ja? Wissen wir alle, was Medien heutzutage anrichten können. Aber auch Positives können sie anrichten. Darum dachte ich, wir haben noch ein bisschen Musik.
Dal ministro degli esteri della Repubblica irlandese.
Buenas noches, señoras y señores, aquí en Radio Depresione. Al médico antidepresivos consiguen en la farmacia y los están haciendo bien y ganan dinero.
Herzlich willkommen zurück.
Wir spielen ein Lied von einem Künstler, der noch nicht tot ist, der das auch bestimmt nicht mehr vorhat in seinem Alter, von Richie Blackmore. Das bringt auch ein bisschen andere Laune rein.
Ja, ja, okay, auf jeden Fall, auf jeden Fall.
Darum kümmern wir uns jetzt schon.
Zumal ja Matthias auch, sage ich jetzt mal so, wir haben gerade gesagt, wir holen jetzt mal schön die großen Pauken raus. Das wär's jetzt, ne? Wenn man jetzt die rausholt.
Das regt auf jeden Fall zum Mittenmachen an.
Also. Ja, ja, auf jeden Fall. Machst du so Mittelaltermusik noch? Oder? Also,
hab ich nie gemacht. Nein, ich hab auf Mittelaltermärkten Kinder geschminkt, aber so. Ja. Lang ist es her, als die Welt noch in Dortmund in Ordnung war.
Kinderschminken hast du gemacht? Mhm. Hast du das gelernt, oder?
Ich konnte immer schon gut zeichnen.
Zeichnen?
Mhm. Habe ich dann mit Bleistift auf dem... Nein.
Also praktisch hast du die Kerb unstaltet. Also, weil wir hatten gerade Halloween vor ein paar Tagen. Und also praktisch diese Art von Schminken. Kinderschminken halt, ja.
Ich kann leider... kein Instrument, sonst hätte ich das gemacht.
Nein, ich meinte jetzt auch nicht, aber du warst...
Ich war früher viel auf Mittelaltermärkten unterwegs.
Und es ist so dein Genre. Sehr schön. Also, habt ihr gut getroffen.
Also, gerne mehr davon.
Gerne mehr davon. Machen wir
noch ein bisschen weiter.
Machen wir ein bisschen weiter.
Matthias, nun hast du ja, oder das Studium zum, ist nicht Psychotherapeut, oder?
Also es wäre es im weitesten Sinne, darf sich aber nicht Therapeut nennen, weil das eine geschützte Bezeichnung ist. Aber Heilpraktiker für Psychotherapie wäre das dann.
Nun wärst du ja damals 2012, 2013 natürlich wesentlich besser dran gewesen, hätte es solche Menschen wie mit solchen Ausbildungen damals schon gegeben. En masse, oder zumindest so, dass die Bevölkerung in dem Sinne befriedigt werden kann. Mhm. Im Übrigen habe ich mal so in die Statistik geschaut und es gibt tatsächlich eine Statistik 2019, dass 25 Menschen sich tatsächlich in Deutschland jeden Tag das Leben nehmen. Mhm. Wobei man natürlich aber auch sagen muss, 1980, fast 40 Jahre eher, waren es 50 pro Tag. Nun stellt sich natürlich mir die Frage, woran liegt das? Es ist ja natürlich eine tolle Sache, eine tolle Entwicklung. Liegt es daran, dass unser Leben heute einfacher ist, dass wir weniger Sorgen haben, weil vieles uns abgenommen wird? Oder wo siehst du da?
Naja, da kommen viele.
Sind wir einfach glücklicher als Volk oder als Individuum, so wie die Sendung heißt?
Das ist eine gute Frage und also auf jeden Fall eine Grundsatzdiskussion wert. Das Leben hat sich verändert. Es ist sehr viel automatisierter geworden. Es hat viel damit zu tun, dass wir mehr darüber reden. Mhm. Wir hatten früher naja, jetzt habe ich gleich einen Faden von. Nein, wir hatten weniger darüber gesprochen und auch durch die sozialen Medien.
Man kommt sich näher.
Man kommt sich einfach näher und du kannst, naja, nachts um drei jemanden anrufen, ja, der am Ende, anderen Ende der Welt ist und
deine Gedanken einfach austauschen.
Genau, ja. Natürlich sind wir sehr viel, naja, gläserner, möchte ich mal sagen, aber das muss ja nicht immer was Schlechtes bedeuten.
Genau, und, also wie gesagt, also es ist schon, die Menschen sind durch Medien näher zusammengerückt.
Richtig,
ja,
richtig.
Kann man positiv, aber auch negativ sehen. Zum Beispiel, ich denke, Thomas hat da eine andere Auffassung. Ja.
Naja, ich habe jetzt mir gerade die Schnittstelle noch mal zusammengehört oder gerade mal so ein bisschen gerechnet. Ne? Mhm. 80, 45 war der Krieg zu Ende. Vielleicht war da doch schon so die Generation, also ich weiß das ja, also nach dem Krieg, nicht persönlich, aber von Erzählungen, nach dem Krieg haben sich auch viele, die aus dem Krieg gekommen sind, dann suizidiert.
Kriegstraumata.
Kriegstraumata, ja. Ja, so. Und ich denke mal, da war schon ein ganzer Teil 80 dann, so nach 80, dann auch weg. Dann 80 gab es da schon, also wir waren noch hinter der Mauer. Gab es hinter der anderen Mauer, gab es da Telefone? Ja,
natürlich.
Nee, weiß ich nicht. Nein, aber ob die da auch
die
so vernetzt
sind. Die hatten schon Strom.
Die hatten schon Strom.
Ja.
Nein, also, aber ob das eigentlich sollte die Frage sein, ob die da auch schon so vernetzt.
Nein, waren, das war nicht, ne, wesentlich anders als bei uns. Also, außer dass die halt pro Haushalt ein Telefon hatten und wir hatten.
Aber
halt
die wussten 20. nichts damit anzufangen.
Und ja, das Ding ist halt einfach auch, früher wurde viel, viel weggedrückt. Du hattest gar keine Zeit für Trauer. Du hattest kein. Also, das gab's nicht. Such dir eine Krankheit, die man sehen kann.
Ja. Ist ja heute noch so.
Depression ist das Gleiche. Letztendlich, wer hat 1980 über Depressionen gesprochen? Das ist erst mit der Entwicklung,
richtig,
unserer eigenen Entwicklung, dass wir als Menschen einfach offener geworden sind.
Richtig.
Trauerarbeit, damals gab es keine Sterbebegleiter,
richtig,
keine Trauerbegleiter, das gab es alles nicht. Du warst praktisch dir selbst überlassen und der engere Familienkreis. Und wir als Gesellschaft, als Individuum, aber auch als Gesellschaft sind einfach meiner Meinung nach besser darin geworden, um aus uns herauszugehen. Früher hast du nicht über deine privaten Probleme gesprochen, außer im ganz engsten Kreis. Aber das hat sich im Laufe der Jahre verändert. Und da ist zum Beispiel dieser Effekt, den wir vorhin besprochen haben, wenn Menschen, die suizidale Gedanken hatten, darüber mit anderen Leuten reden. Ja, das Reden ist immer das Wichtigste. Reden, machen. Dass das zum Beispiel so ein Suizidgedanken auch verhindern kann. Ja.
Ja.
Und deswegen ist ja, wenn ich noch mal kurz einfügen darf, deswegen ist es ja so wichtig, dass wir drüber sprechen.
Genau.
Dass wir es nicht beim Tabuthema lassen.
Richtig.
Ja, weil wenn ich allein schon diese Aussage, da darfst du nicht drüber sprechen, weil es ist ein Tabuthema. Mhm. Ja, wir wollen doch enttabuisieren.
Genau.
Ja, und ich sage mal so, der tolle Eingangssong mit der grünen Schleife, ich spiele ihn jedes Mal, weil er einfach so viel sagt.
Mhm. Ja? Und es gab, also als ich die Gruppe gegründet habe, die Argus-Gruppe für Dessau, wir mussten natürlich dann auch so eine Gruppenleiterschulung machen, dass du dich auch Argus nennen darfst. Und da habe ich mich mit Verantwortlichen dort unterhalten. Und auch damals hieß es dann schon so, naja, also bei uns im Westen, in den Altbundesländern, schießen die Gruppen wie aus dem Boden. In den neuen Bundesländern nicht.
Naja, da ist das.
Wir haben Leipzig, Magdeburg, Halle und Dessau, ich glaube. Ach so, jetzt langsam Erzgebirge. Ich glaube, im Erzgebirge hat sich noch eine Gruppe gegründet. Und die haben damals gesagt, das hat mit der Vergangenheit zu tun. Mhm. Das hat einfach damit zu tun, dass wir aus dieser Stasi-Vergangenheit, du hast gelernt, dich niemandem anzuvertrauen, das hat mit unserer Vergangenheit zu tun.
Eindeutig. Dass hier weniger Gruppen gegründet werden.
Ganz genau. Mhm. Das weicht jetzt langsam auf. Das weicht, also.
Dass die Leute noch nicht damit zurechtkommen.
Ich traue mich nicht. Wer weiß, wer da zuhört und wer das gegen mich verwenden könnte.
Also kann das auch sein, dass in den neuen Bundesländern das mit allen Thematiken so ist, zum Beispiel auch mit Depressionen. Also mir ist es besonders hier in Sachsen-Anhalt, bei uns in der Region aufgefallen, dass die Leute doch noch sehr, sehr verschlossen sind.
Ja, ja, das kann also, aber auch eine Mentalitätsfrage sein.
Das kann auch sein.
Welche Mentalität?
Unsere. Hier, wir sind zwar schön, aber ruhig.
Glaube ich eher nicht.
Da würde ich aber mitgehen.
Ich auch.
Nee, ich glaube nicht, weil ich meine, wir sind in 30 Jahren, ist jeder schon mal irgendwo hingereist, ja. Jeder schon mal irgendwie was weiß ich. Also aber das ist für mich ein Stück weit eine Erklärung. Hätte ich nicht gedacht, dass das nach so langer Zeit eventuell doch noch eine Rolle spielt.
Also es spielt aber immer weniger eine Rolle, aber es war...
Du musst ja da eigentlich selber auch das erlebt haben, nachdem du denn 2017 die Gruppe gegründet hast. Nochmal Argus, wir haben auch übrigens Prospekte hier. Mhm. Als du die gegründet hast, wie war denn das? War es schwer, das auf Englisch sagt man Word of Mouth, also die Mundpropaganda sozusagen? Weil du kannst ja damit keine Werbung machen, oder?
Habe ich aber. Also es war wirklich so, dass das hat mit der alten Administrative zu tun, die damals gesagt hat, das wird sowieso nichts. Aha. Das war 2013, habe ich das erste Mal versucht. Mhm. Und dann 2017 nochmal. Und die waren damals dann offener. Mhm. Die haben dann gesagt, jo, wir probieren das. Und dann wurden Annoncen in den Tagesblättern und diesen Wochenblättern geschaltet. Und ich hatte auf Anhieb 10 Leute da sitzen,
okay.
Die gesagt haben, wir haben eigentlich nur drauf gewartet.
Mehr Ältere, mehr Jüngere?
Eigentlich mehr Ältere. Also gerade Dessau, wir sind sehr Ehepartner-verlustlastig. Mhm. Ich bin mit Elternteilverlust der Einzige. Und der Überhang sind Frauen. Mhm. Und das hat auch den Grund einfach, also nicht einfach, sondern wir haben 75% männliche Suizide.
Ja.
25% Frauen. Wir haben aber auch 20 Mal mehr Suizidversuche auf weiblicher Seite. Mhm.
Nochmal.
Es bringen sich mehr Männer um.
Ja, das habe ich verstanden.
Aber Suizidversuche werden 20 Mal mehr von Frauen unternommen. Das hat den Hintergrund, weil es ist ein Hilferuf.
Mhm. Aufmerksamkeit.
Helft mir, weil das wir sind Männer, wir wissen alle, wie oft wir zum Arzt gehen. Mhm. Und es hat noch einen anderen Grund. Die weiblichen Suizide sind sogenannte weiche Methoden. Frauen neigen dazu, Tabletten zu nehmen, keinen Dreck zu hinterlassen. Und die Männer, die wählen Suizidmethoden, die in Anführungsstrichen zum Erfolg führen. Mhm. Also die harten Methoden. Mhm.
Also wie gesagt, man kennt das ja, oder zumindest ich habe das oft erlebt, dass... Wie du schon eben sagst, ein Hilferuf, ich nehme Tabletten und rufe mal jemanden an.
Mhm. Ja, genau.
Das ist eher so dieser Hilferuf. Und bei Männern, die machen da Nähe mit Köpfen.
Ja, also nochmal kurz so eine Triggerwarnung. Ich hatte jemanden in der Gruppe, da hat sich der Ehemann auf dem Völkerschlachtdenkmal suizidiert, hat noch kurz vorher seine Frau angerufen und sich am Telefon verabschiedet. Mhm. Da kannst du dann auch nichts mehr machen.
Nee, da kannst du ja nichts machen.
Und bei Frauen ist es doch eher so, die machen das, die nehmen diese Tabletten, rufen dann jemanden, dass sie gleich gefunden werden.
Ja.
Nun hattest du ja selber dich so ein bisschen oder vertieft engagiert durch den Suizid deiner Mutti, da Aktionen zu starten mit dem Bitterfelder Bogen. Vielleicht kannst du den Bogen zum Bitterfelder Bogen.
Mal biegen.
Gut, mache ich. Und zwar, ich bin ja sehr vernetzt mit anderen Gruppenleitern der Argus und mir wurde ein Foto zugespielt von jemandem aus Chemnitz, von der Argus-Gruppe Chemnitz. Die war in London und hat dort die Lambeth, wenn ich das richtig ausspreche, Lambeth-Brücke.
Lambeth ist immer gut.
Und da war ein Schild mit, wenn du Hilfe brauchst, die und die Nummer. Also ich nehme an, deren Telefonseelsorge. Mhm. Und da dachte ich damals, okay. das will ich auch für einen Bitterfelder Bogen. Das will ich. Bin dann noch gucken gefahren und dachte, na klar, haben wir nicht.
Was ist jetzt der Bitterfelder Bogen?
Der Bitterfelder Bogen ist das neue Wahrzeichen von Bitterfeld. Das wurde damals 2005. Da haben wir es nämlich mit dem Bogen. Da sollte der Bogen von der Vergangenheit, der schmutzigen industriellen Vergangenheit, zur bunten, grünen und sauberen Luft der Zukunft geschlagen werden. Mhm. So, und meine Mutter hat sich in der Gegend sehr wohl gefühlt, ist dort sehr oft spazieren gewesen. Und da fiel die Wahl natürlich darauf. Und naja, so ein Schild wollte ich auch. Mhm. Hab mehrere E-Mails an Verantwortliche im Landkreis Bitterfeld geschrieben. Und die kurze Antwort
war nein.
Gibt's nicht. Das hat den Hintergrund, wir wollen niemanden auf die Idee bringen. Jemand, der das lesen könnte, der könnte denken, okay, jetzt mache ich das, wenn ich vorher nicht daran gedacht habe. Wir wissen natürlich, dass das nicht stimmt.
Könnte das vielleicht sein? Ich weiß nicht, ob er da jetzt, ich war noch nie da. Kann das jetzt sein, so viel Schabernack und Unfug, wie die Jugend jetzt gerade treibt, dass die da jetzt vielleicht, dass das vielleicht der Hintergrund ist?
Also mir wurde in einem Telefonat mit jemandem von der Stadt gesagt, der Bitterfelder Bogen ist auch ein Hotspot für Mutproben. Mhm. Also die fahren da mit ihren Motorrädern hoch und naja, mhm. So. Aber gerade deshalb dachte ich, es würde sich ja anbieten. Aber naja, es hat aber auch andere Gründe, es hat einfach auch rechtliche Gründe. Das hat man mir so erklärt, dass, stell dir mal vor, da steht so ein Schild und da steht irgendwas von Suizid.
Ihr Bürgermeister.
Und
naja, steht doch mal runter, wer es da hingehängt hat. Ne? Also, oder ob wir, also dran gemacht hat.
Ja, und
das war nichts.
Aha. Und da springt jemand. Mhm. Und dann kommen die Angehörigen gucken. Mhm. Und dann sehen die das Schild. Und dann, der hat das nur gemacht, weil er das auf dem Schild vorher gelesen hat. Mhm. Und dann wird der Landkreis Bitterfeld verklagt. Ich meine, wir sind hier in Deutschland, wir sind auch schon Leute wegen, naja, da ist ein heißes Getränk und da stand nicht heißes Getränk drauf, ja, und so.
Dieser Mist kommt doch aus Amerika.
Weißt ja, du, aber
das ist doch irgendwie krank alles.
Ich glaube, das hat auch ein Stück weit Nachvollziehbarkeit drin, weil Angehörige nach einer solchen Tat, naja, in einen Zustand der Ohnmacht geschickt werden und dann entschuldigen brauchen. Da gibt es ein tolles Buch von Chris Paul, Schuld macht Sinn. Und das ist ein Automatismus. Du versuchst dann, irgendjemanden dafür verantwortlich zu machen, dass dir das jetzt gerade passiert ist, dass du da jetzt durchgehen musst. Und dann liegt das natürlich nahe, das auf diese Weise zu machen.
Das ist natürlich schade, dass es da wenig Akteure gerade in unserer Umgebung Anhalt Bitterfeld gibt.
Ja, und
du bist ja nun in Dessau hauptsächlich unterwegs. Wie läuft das da mit der Vernetzung? Machen da die offiziellen Akteure, die Stadtverwaltung und so weiter, sind die da offener? Oder ist es tatsächlich so, dass du da gegen Wände rennst?
Also, du wirst lachen, nein. Also es braucht wirklich die richtigen Leute. Ich habe irgendwann, also du hast es ja eingangs schon erwähnt, ich bin auch Sterbebegleiter für unser Hospiz und ich habe dort mit der Koordinatorin gesprochen, die meinte, wende dich mal an unsere Sozialdezernentin. Mhm. Und das habe ich gemacht. Die hat sofort geantwortet, die hat gesagt, das finde ich eine total tolle Aktion, was sie da vorhaben. Lassen Sie uns was zusammen machen. Ich meine, das wird nicht mehr in diesem Jahr. Wir bewegen uns aufs Jahresende zu. Und, ja. Das braucht doch alles Zelt und Zeit und Geld. Und genau, es braucht das Zelt. Und man braucht halt Geduld. Mhm. Aber ich habe, naja, der Suizid meiner Mutter war vor 11 Jahren. Die Geduld bringe ich dann auch noch auf. Und wir wollen eben langsam anfangen. Ich habe mich dann mit den Verantwortlichen getroffen und ich bin nach 1,5 Stunden aus dem Treffen raus und war plötzlich Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für psychische Gesundheit in Dessau.
Na, herzlichen Glückwunsch, das ist doch eine tolle Sache. Ja.
Und ich habe zu meiner Frau gesagt, ich wollte eigentlich nur ein Schild am Bitterfelder Bogen. Jetzt bin ich Verantwortlicher.
Aber für alle Schilder.
Und es soll dann eben, wir wollen den Anfang machen mit Parkbänken. Ich habe in Dresden eine tolle Bank gesehen, da waren Aufkleber, hier könnte deine Flasche stehen bleiben. Für Pfand, für Obdachlose. Mhm. Weißt du, sowas. Ja. Solche Aktionen, so ein bisschen hintenrum. Parkbänke, auf denen einfach nur was steht, so wie, brauchst du Hilfe? Und dann eine Nummer irgendwie. Und das musst du natürlich du kannst nicht einfach irgendwas zukleistern. Also es braucht alles, ja, kannst du machen, aber.
Nein. Was ich jetzt dazu. Ja, ich finde die Idee total cool. Ja. Und ich würde da vielleicht auch gerade so mal Jugendliche mit ins Boot reinnehmen. Mensch, was macht ihr so? Was würdet ihr denn cool finden?
Ja.
Ja, dass man mit den Jugendlichen auch mal ins Gespräch kommt. Also ja. In Hamburg haben sie jetzt zum Beispiel oben da am Lindenplatz. Mhm. Da stehen ja auch, wo dieser Springbrunnen da ist. Und da ist es auch eine, glaube ich, Plauderbank oder sowas in der Richtung. Was du sagen kannst, hast du schon gesehen? Ganz groß, also finde ich total cool. Ja, und du setzt dich halt einfach hin und irgendwer kommt dazu und sagt, ja,
wie jetzt?
Mal plaudern. Ne? Muss ja nicht unbedingt immer nur um Suizid gehen. Nee, ne? Also manchmal braucht es halt einfach, sage ich jetzt mal, irgendwo bloß ein Gespräch.
Na, Fakt ist, weil du sagst Gespräch, die beste Prävention, wenn man sich mit solchen Gedanken rumplagt, ist sprechen.
Ja.
Einfach sprechen, geh. Richtig. Und sprich, versuch's rauszuschreien.
Ja, aber einfach, weißt du, da kommt wieder dieses Wort einfach. Einfach sprechen, das kannst du in dem Moment
nicht. Nein, einfach.
Ja, ich einfach weiß, was du meinst.
Zur Motivation. Ja, weil das Sprechen ist eigentlich einfach, dazu zu kommen. Ja. Aber man kann es auch singen.
Du hast ein Talent.
Späßchen gemacht hier.
Ja, ja. Nur ich weiß ja selber.
Weil die Bank, die Plauderbank, da möglichst auch ein bisschen Arabisch beherrschen. Die wird also auch dort gut genutzt.
Na, das ist wenigstens international, ist doch schön.
Ja, die ist international.
Sehr schön.
Genau.
Plaudern war international.
Ja, genau.
Nicht schlecht. Super.
Danke.
Ja. Vielen Dank, lieber. Ich wollte gerade sagen Antönner, aber kann man nicht sagen. Antons ist auch nicht. Also liebe Band Anton, dann danke nochmal. Ja, wie gesagt, ich habe vorher schon gesagt, reden ist wichtig. Nun ist es ja so, wie in deinem Fall zum Beispiel Mutti und Sohn alleine. Ja. Es gibt verschiedene Telefone. Möglichkeiten. Ich habe, als ich nun mit diesem Thema mich befasst habe, Suizid und Suizidgedanken, habe ich natürlich ein bisschen gegoogelt im Internet und sofort, wenn du überhaupt das Wort Selbstmord oder Suizid in die Suchspalte gibst, sofort kommt die als erstes, ruf uns an. Wir helfen.
Genau.
Sofort die Nummer.
Richtig.
Es gibt natürlich verschiedene Stufen. Ja, in diesem Prozess. Wie?
Da könnte man ja vielleicht mal die Spirale
schauen. Zum Beispiel,
ja. Die Spirale. Können wir mal die Spirale hier auf dem Bildschirm haben? Die Depressionsspirale. Genau.
Wir sehen ja in dieser Spirale, dass Depression, und da bist du wieder gefragt, Thomas, letztendlich immer oder zum großen Teil die Urgrundsache für Gedanken sind, dass man halt nicht mehr auf diese Welt passt.
Naja, das kann ja mehrere Gründe haben. Also wir haben das ja vorhin gehört. Ne? Es ist nämlich gar nicht so einfach. Ist es jetzt ein Herbstblues? Also na klar, wenn es Herbst ist, ist es mit Sicherheit ein Herbstblues. Ne? Aber eine Herbst- und Winterdepression sicherlich auch. Aber das kann auch mal, wenn wir ein schlechtes Frühjahr haben, denke ich mal, bist du dann auch down. Ne? Und deswegen steht ja da depressive Verstimmung. Damit fängt es an.
Weniger Aktivität.
Und so weiter. Ja? Da kann man ja schon mal gucken.
Dann ist natürlich auch die familiäre Veranlagung ist oftmals. Ich habe zum Beispiel gelesen, dass Kinder von Selbstmordopfern eine viel, viel höhere Wahrscheinlichkeit haben, dies auch zu tun. Daher ist es eben auch wichtig, wenn ich solche Gedanken habe, nochmal in Sachen Prävention. Ich muss nicht nur an die drumherum denken, aber hauptsächlich an meine Kinder. Ja? Weil die sehen, was ich vorlebe.
Ja.
Ja? Weiter diese Spirale. Du hast, wie gesagt, diese verschiedenen Phasen. Die erste Phase ist natürlich, dass man sich selber überlegt, Mensch, ich bin unzufrieden. Ja, sehe ich das richtig? Ich bin unzufrieden, ich habe Probleme, zu Hause klappt es nicht. Wie äußert sich das?
Naja, es gibt ja verschiedene Modelle.
Ja, ja.
Also da gibt es den Ringel und den Pöldinger, die beide diese Modelle, das präsuizidale Syndrom. Und es beginnt mit der Erwägungsphase einfach.
Genau.
Nicht einfach. Ich mag dieses Trichtermodell. Mhm. Ich mag dieses Modell, dass die Menschen sich wie durch einen Trichter bewegen und die Möglichkeiten immer enger zu werden scheint, wie eben diese Spirale, die, ne, eben nach innen geht. Und es beginnt mit der Erwägungsphase, dass ich das erste Mal bei auftretenden Schwierigkeiten, welche Möglichkeiten habe ich denn?
Ja.
Und dann denke ich zum ersten Mal an Suizid. Das geht dann weiter, dass sich diese Suizidgedanken passiv aufdrängen. Also die kommen in den unmöglichsten Zeitpunkten, mhm, und die lassen sich irgendwann auch nicht mehr wegschieben. Danach kommt das sogenannte Ambivalenz.
Wo man abwägt praktisch.
Wo ich dann, genau. Mhm. Und der Schluss bildet nachher diese Endschlussphase. Mhm. Also ich habe das jetzt wirklich mal auf 3 Stufen runtergebrochen. Mhm. Das ist natürlich ein langwieriger Prozess. Also bei meiner Mutter, die war 58, ich kann mich an den ersten Suizidversuch erinnern, da war ich 4. Und wer weiß, wie oft sie es vorher schon versucht hat. Ne? Mhm. Also das entzieht sich meiner Kenntnis. Und ich bin also schon früh damit in Berührung gekommen, ohne es überhaupt zu wissen. Ich weiß nur, dass als ich 4 Jahre alt war, ich meine Mutter nicht mehr wach bekommen habe. Die ist halt nicht mehr aufgewacht. Und dann waren plötzlich ein Haufen Leute bei uns in der Wohnung. Und dann hat sich, also Jahre später habe ich dann erfahren, das war ein Suizid. Mhm. Ja, und
Versuch.
Suizidversuch, genau, Entschuldigung. Ja.
Also ich kann, wie gesagt, das sind jetzt hier diese 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Stufen und die 8. ist dann, wie man so schön sagt, der Vollzug.
Mhm. Ja, aber es gibt, muss man dazu sagen, auch viele Menschen, die durch diese Schritte alle gehen, es dann aber nicht machen, richtig, zum Glück. Und das sind aber meiner Meinung nach die besten Leute, mit denen du reden kannst.
Ja.
Und die praktisch auf andere einwirken können.
Richtig.
Weil die hatten diese Gedanken, die sind durch diese Stufen gegangen, aber kam denn dieser Effekt, es doch nicht zu tun, zum Glück.
Ja.
Ja. Können aber aus Erfahrung wesentlich auf andere Leute eingehen und halt helfen.
So war es damals bei mir, dass jemand auf mich zugekommen ist, ein guter Freund von uns, der gesagt hat, ich möchte deine Geschichte gerne verfilmen. Mhm. Der war auch suizidal und der hat mich gefragt, ich möchte gerne ein Video mit dir und deiner Geschichte drehen. Und dann habe ich ihn gefragt, aber du warst doch selber früher suizidal, warum möchtest du das denn nicht? Und du kannst es doch super auch erklären. Und er sagte, naja, ich stehe halt lieber hinter der Kamera und gut. Und dann haben wir 2018 einen Film gedreht, der jetzt auch auf YouTube ist. Das passenderweise Suizid eine Lebenslinie genannt. Und ich habe damit auch schon wirklich viele Leute erreicht, tolles Feedback bekommen. Und da bin ich heute sehr dankbar, dass er damals die Idee hatte.
Ich habe mir den Film auch angeschaut.
Okay.
Und ich war natürlich auch beeindruckt und es ist, zum einen ist es sehr interessant, die Story, hört sich vielleicht ein bisschen lapidar an, aber die Geschichte dahinter zu hören, zu sehen, dich vor allem zu sehen, dass man wirklich jemanden als Person tatsächlich sieht. Weil wie gesagt, ich habe eingangs erklärt, dass ich mit Suizid privat zum Glück keine Erfahrung machen musste. Das ist auf YouTube.
Ja.
Man kann sich das anschauen. Man kann es sicherlich auch hier durch die Sendung nochmal erhalten. Und ich würde es vielen empfehlen, aufgrund dessen, weil du sprichst in einer Art und Weise, in einer privaten Atmosphäre. Du sitzt, glaube ich, in deiner Wohnstube. Mhm. Und dann später gehst du auch an den Ort zurück, wo deine Mama sich praktisch das Leben genommen hat, an diesen Bitterfelder Bogen. Mhm. Gehst mit einer Freundin und schaust dir das alles nochmal an. Ist ein sehr toller Weg. Ich denke auch, das ist für dich eine Bewältigungsstrategie.
Auf jeden Fall.
Ja, damit zurechtzukommen, weil das geht ja nicht weg, dieses Gefühl. Denn die Trauer, meine Eltern sind kurz nacheinander 2016 gestorben, auch viel zu früh, aber obwohl sie nun alt waren und sich nicht suizidiert haben, fehlen die mir natürlich heute.
Natürlich.
Und wenn natürlich dann diese Bewältigung für dich noch dazukommt, das ist natürlich nochmal ein
auf jeden Fall
Effekt.
Weil letztendlich, also wenn die Mutter fehlt, die Mutter fehlt ja überall.
An allem.
Das ist ja ganz klar. Und du wirst auf jeden Fall, ich war damals 32 und trotzdem wirst du noch ein Stück weit erwachsener.
Na klar.
Ja. Das ist auf jeden Fall ein Fakt. Und es war ein Weg der Bewältigung, auf jeden Fall. Ich habe danach dann noch das Glück gehabt, an einer systemischen Familientherapie über fast 2 Jahre teilnehmen zu dürfen. Und
als Teilnehmer?
Ja, also mit mir. Und das war auch nochmal sehr erleuchtend, möchte ich fast sagen, weil du da nochmal mit allem konfrontiert wurdest, wovon du gedacht hast, du hättest es hinter dich gebracht oder hättest es geschafft halt. Und ich kann heute sagen, also natürlich bin ich traurig, dass die Mutti nicht mehr da ist, aber es ist nicht mehr so schwer. Es ist nicht mehr diese tiefe, unendliche Schwere, die mit dem Tod einhergeht. Und ja, ich kann heute sagen, ich habe es geschafft.
Also es ist ein Hinweis natürlich für alle Menschen da draußen, hier drin, überall. Es gibt Möglichkeiten. Es gibt Möglichkeiten. Man kann sich immer an diese Telefonnummern wenden.
Gibt es eigentlich, kurz mal Zwischenfrage, gibt es auch irgendwo, wo man eine E-Mail hinschicken kann?
Na, August? Nee.
Also ich fand das damals vor meinem ersten Klinikbesuch, war die Möglichkeit, du konntest dort erstmal eine E-Mail hinschreiben, weil für mich war das ja damals auch alles Neuland. Mhm. Ja, weil es ist nicht so einfach.
Na, es gibt hier verschiedene Präventionsgruppen, also U25 zum Beispiel.
Oder 25.
Genau, die heißen direkt U25, die haben wir, glaube ich, damals in Leipzig kennengelernt.
Genau. Ne?
Wir waren ja zusammen, wir haben uns auf dem Patientenkongress in Leipzig kennengelernt und der richtet sich, das ist auch rein online. Das ist rein, glaube ich, online?
Ich glaube, mittlerweile machen die auch Telefon, aber damals war es rein online.
Ja.
Ja, das ist auch nochmal so die erste Hemmschwelle.
Ja.
Ja, und gerade so bei Jugendlichen ist das ja halt einfach, da tippst du halt mal schneller. Mhm. Ja, und das ist, und da schreibt dir irgendjemand anonym zurück. Und das ist ja das Positive der Anonymität, dass du erstmal, und dann irgendwann hat die Ärztin geschrieben, ja Mensch, was halten Sie davon, dass wir mal ein Telefonat machen? Das fand ich damals für mich wesentlich erleichtert.
Ja? Auf jeden Fall.
Ja, Mensch, wir haben jetzt noch einen Einspieler. Unsere liebe Hanne, die ist ja im wohlverdienten Urlaub. Das sage ich jedes Mal, glaube ich.
Im Mai war sie auch.
Die macht's richtig.
Nee, die macht's richtig. Ich meine, mit 72 kannst du auch mal das Leben genießen. Wir grüßen nach Ägypten. Aber die Hanne hat uns noch ein schönes Buch, eine Buchempfehlung für uns. Weil Trauer ist ja für alle ein Thema. Ja, ob es Suizid ist, ob es die Eltern verloren ist oder wie auch immer. Trauer ist ja ein Thema, wie in Deutschland auch so ein Kult rausgemacht wird. Ich mag das eher so ein bisschen so wie so, was ich, Mexiko da die Richtung, wenn dann da einfach sich gefreut wird. Weil im Prinzip, also nicht jetzt Suizid, ne, aber natürlicher Tod. Und wir haben jetzt Herbst, Winter, das ist die finstere Jahreszeit. Und früher, weiß ich noch, als meine Uroma noch lebte, hieß es immer, wenn du Winter verstanden hast, wenn der Frühling kommt, dann lebst du noch ein Jahr.
Genau.
Ja, und das, ich weiß nicht, an was das liegt. Und da hat die Frau Ziegler ein ganz, ganz tolles Buch geschrieben und die Hanne hat das mal zusammengefasst. Und das heißt Loch im Leben und die Frau Ziegler ist
Trauerrednerin, macht auch diverse Seminare, Veranstaltungen, Coachings. Und ich würde jetzt einfach mal sagen, das blenden wir jetzt mal ein und lassen das mal laufen.
Da ist er.
Katharina Ziegler, erschienen im Lebenswerkverlag Osterholz Schaumbeck. Das Buch Loch im Leben beschreibt sehr einfühlsam, welche Chancen nach dem Tod und der Trauer wieder ins Leben führen. Wie kann man unterstützen und die traurige Zeit überstehen? Niemand beschäftigt sich freiwillig mit dem Thema Trauer. Wen auch immer man vermisst, es tut immer weh. Der Verlust eines Menschen reißt ein riesiges Loch ins Leben. Die Trauer ist das Gefühl, das entsteht, wenn ein Abschied so sehr wehtut. Es ist eine natürliche Reaktion auf einen Verlust. Sie ist keine Krankheit. Was man fühlt in seiner Verzweiflung und Traurigkeit, das erlebt man auch an Gefühlen in glücklichen Zeiten. Für gewisse Zeit ist es nun die bestehende Kraft, die man der Trauer gewährt. Im klitzekleinen Schritten kann man darüber hinwegkommen. Und als erster Hilfetipp ist die Hauptaufgabe, selbst zu überleben. Das kann einen lähmen und unruhig machen, denn es gibt die Wirklichkeit oder was man sich selbst nicht erlauben will, um den verstorbenen Menschen zu ehren und in guter Erinnerung zu halten. Das zu unterscheiden ist nicht einfach. Vieles fühlt sich dabei wie Verrat an dem Menschen an, der fehlt. Man darf weinen, wenn einem danach zumute ist. Solange das Weinen nicht überhand nimmt. Es gelingt zu Hause im geschützten Raum besser, wenn der Körper ausgelaugt ist und die Verschnaufpausen fehlen. Auch zeitweiliges Weinverbot ist manchmal nötig. Zum Beispiel, wenn Kinder im Haus sind und man dafür stark sein muss. Und wie geht stark sein für andere? Wenn man sich selber schwach fühlt, um nicht seelisch oder körperlich krank zu werden, braucht beides, der Gefühlsraum und der Lebensraum, einen gewissen Raum. Wie kann das nahe Umfeld eine gute Möglichkeit sein? Zu üben, wieder Kontakt zur Außenwelt aufzunehmen. Wie gelingt der Schritt ins berufliche Umfeld, ob freiwillig oder sich dazu gezwungen gefühlt? Vieles birgt Instabilität in sich. Man fühlt sich schutzlos ausgeliefert, selbst wenn es viele gut meinen. Und dafür ist es gut, sich dabei Unterstützung zu suchen, um den Weg in das neue Leben wiederzufinden. Im fernen Umfeld, wo man ungern seine Tränen zeigt, zum Beispiel im Supermarkt, fällt es besonders schwer, sich dem auszusetzen. Denn die Tränen zeigen den anderen Menschen auch, Achtung, Ausnahmezustand. Und dafür ist eine entsprechende Achtsamkeit notwendig. Wie beeinflussen deine Gefühle deine Trauer? Welcher Weg ist angemessen? Wo ist etwas übermäßig? Was bessert die Gefühlswahrnehmung? Trauer bestimmt unbarmherzig eine Zeit lang alles, was man ist. Man fühlt nur Trostlosigkeit. Und fröhlich scheint ein ewig bleibendes Fremdwort zu sein. Trauer ist Arbeit, dahin durchzugehen, ohne die Erinnerungen zu verlieren. Den Weg zu finden, der hinausführt zum Leben, das nach dem Schmerz sein darf. Das bedeutet Arbeit. Hin und wieder traurig sein und zu akzeptieren, dass keine neuen Erinnerungen mit diesem Menschen hinzugefügt werden können. Fröhlichkeit und Traurigkeit, beides darf sein. Nutze den jeweiligen Moment, denn das Neue, Traurige gehört jetzt zum Leben. Doch gestatte nicht, dass es für immer als Schatten über deinem Leben liegt. Traurigkeit verleitet auch dazu, sich zurückzuziehen, niemanden sehen und hören zu wollen, und darin liegt die Gefahr, den Weg nach oben nicht zu finden. Verluste zwingen zu Veränderungen. Auch wenn die Angst groß ist vor dem Neuen, ist es besser, sich dem eigenen Leben zu widmen. Und dafür braucht es eigene Entscheidungen. Mit der Trauer leben ist eine Veränderung hin zum Besseren. Lerne zu erkennen, wer dir nicht gut tut. Es braucht oft ein offenes Ohr und eine helfende Hand. Und dafür braucht man kein schlechtes Gewissen zu haben. Sicherheit gibt ein innerer Ort der Geborgenheit, solange bis man wieder Stabilität gefunden hat. In diesem Ort lediglich ist das ein Angebot des Rückzugs, des Erholens und ein Kraftreservoir. Versuche dich jeden Tag zu erinnern an etwas positiv Erlebtes. Das sind die Geschenke des Lebens. Es hilft, das Geschenk des Tages zu erkennen, denn durch so ein Loch im Leben gerät man manchmal in eine große Krise. Es braucht dann neue Entscheidungen und ein Ja zum Leben, nicht nur zum Überleben. Dieses Buch zeigt viele Beispiele, wie man das erreichen kann. Es ist gedacht als Anregung zum Weiterdenken und Weiterhandeln. Mit vielen Impulsen ist es geeignet für Trostsuchende als Geschenk oder ebenso als aufbauendes Geschenk an sich selbst. Auch wenn man es zuerst nicht glaubt, es kann doch nach einem schweren Verlust gelingen, wieder ein hoffnungsfroher und optimistischer Mensch zu werden. Für Sie gelesen von Hanne Deike, das Buch Loch im Leben von Katharina Ziegler, erschienen im Lebenswerk Verlag Osterholz Scharmbeck.
Was Positives zum Schluss. Wir sind auch schon fast durch. Jörg, deine Erkenntnis für heute, letztes Wort.
Ich bringe mich nicht um. vielen, vielen Dank, Matthias. Nicht nur, dass du heute hier bei uns warst, sondern einfach für deine unwahrscheinlich wertvolle Arbeit, die du leistest und in der Zukunft leisten wirst, lege ich einfach mal so fest. Du bist durch viel Schmerz gegangen und oftmals ist es ja so, dass durch Schmerz wird man stärker.
Ja.
Ja. Und ich finde es sehr beachtlich und toll, wie dein Weg nach 2012, nach diesem schmerzvollen Tag verlief, und möchte dir einfach danken für deine Arbeit, für dein heutiges Erscheinen. Für mich ist es Ansporn, mehr zu tun, um anderen zu helfen. Obwohl man das im Beruf eh tut. Ich habe viel mit Kindern und Jugendlichen zu tun. Und freue mich darauf, von dir weiterhin zu hören. Viel Glück für die
Prüfung,
die demnächst ansteht. Und hoffen wir, dass du dann bald in vielen Sphären aktiv wirst.
Dankeschön. Also ich danke euch auch für die Einladung. Ich finde diese Sendung total klasse und ambitioniert. Ich kann nur sagen, tolle Moderatoren und danke an die tollen Musiker,
die
das
Technik.
Das ist sowieso, wie gesagt, danke für die Einladung, dass ich hier meine Geschichte erzählen durfte. Mehr habe ich nicht zu sagen.
Ja, auch ich sage dir danke, Matthias. Starke Leistung und schön, dass wir uns damals kennenlernen durften, dass wir uns über den Weg gelaufen sind. Und das ist das Schöne, dass man sich immer wieder vernetzt, verbindet, miteinander kommuniziert. Jörg, klasse Leistung heute.
Auf jeden Fall.
Ja, gleich werden wir noch ein Stück hören, aber vorher möchte ich einfach noch was mit auf den Weg geben. Demnächst ist Weihnachten, die besinnliche Zeit kommt, die Ruhe. Gönnt euch mal Ruhe, gönnt euch mal Zeit. Und einfach mal möchte ich euch noch ein Geschenk mitgeben. Einfach mal an Weihnachten auf das Weihnachten. Nicht immer nur die Geschenke sind das, sondern einfach auch mal wirklich die Zeit wieder miteinander verbringen und einfach mal drauf achten, wie reagiert der andere. Und das möchte ich euch mit auf den Weg geben. Schöne Weihnachtszeit, guten Rutsch und ja, zum Abschluss, Anton! Yeah.